ARD Sounds.
Es ist der 21. März 2022. 7 Wochen sind jetzt vergangen nach dem Mord an der Polizeianwärterin Jasmin B. und dem Polizisten Alex K. Auf dem großen Platz vor der Stadthalle in Kusel, da sind auf dem Boden 2 große Buchstaben gemalt. Links steht ein meterlanges A, rechts ein Y, genauso groß. Für Alex und Jasmin. Vor den Buchstaben stehen in so einem Halbrund eine ganze Menge Menschen. Und die meisten davon sind schwarz angezogen, ganz viele haben aber auch eine Uniform an. Und die schauen auf die Buchstaben auf dem Boden vor ihnen. Von der anderen Seite kommen jetzt Polizistinnen und Polizisten und die stellen sich auf, formieren sich. Die einen so, dass sie eben dieses riesige A bilden und die anderen so, dass sie ein riesiges Y bilden. Und ein paar Meter nebendran, da spielen Musiker des Rheinland-Pfälzischen Landespolizeiorchesters. Die Polizistinnen und Polizisten, die auf den Buchstaben stehen, die haben weiße Ballons in den Händen. Und dann lassen sie sie alle zusammen los. Die Ballons steigen in die Luft, fliegen in Richtung Himmel. Das ist der symbolische Schluss der Gedenkfeier der rheinland-pfälzischen Landesregierung für Jasmin und Alex.
Jasmin und Alexander, Menschen aus unserer Gemeinschaft. Bürger aus unserer Mitte, Polizisten aus dieser Region, 2 von uns.
Sagt ein ehemaliger Kollege.
Und vieles mehr als das, 2 geliebte Kinder, eine Tochter, ein Sohn, Schwester, Partnerin, Bruder. Jasmin und Alexander werden schmerzlich vermisst. Sie hinterlassen eine große Lücke. Ihr Tod lässt uns alle näher zusammenrücken. Aber sie bleiben in unserer Mitte. Sie bleiben in unserem Herzen. Sie bleiben in unserer Gemeinschaft. Sie bleiben unvergessen. Jasmin und Alexander.
Jasmin freute sich darauf, in ihrem Heimatpräsidium in der Westpfalz ab Mai im Streifendienst sein zu können. Von ihren engen Studienfreundinnen und Mitbewohnerinnen wurde sie als eine zielstrebige Kämpfernatur beschrieben, die sich nicht unterkriegen oder beirren ließ. Eine junge Kollegin, eine Freundin, eine Mitstudierende, eine Mitarbeiterin, eine Weggefährtin, die auch in stressigen Lern- und Trainingsphasen nie den Humor und ihre gute Laune verlor.
Die damalige Vorsitzende des Hauptpersonalrats der Polizei in Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz.
Alexander liebte es, rauszufahren und auf Streife zu sein. Wenn Alex twitterte, wussten wir, es läuft. Mit diesem Zitat des Kollegen Bernhard Erfurt von der Pressestelle lässt sich sehr gut auf den Punkt bringen, wie Alex im Kollegenkreis gesehen wurde. Alexander war ein junger Mann mit positiver Ausstrahlung, der Menschen begeistern, unterhalten und mitnehmen konnte. Um es mit den Worten des Polizeipräsidenten Michael Denner zu sagen, ein Mensch, der mit Menschen konnte.
Nancy Faeser ist da, die damals Bundesinnenministerin war. Und die damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die ist auch da. Und Boris Pistorius, den im März 2022 kaum jemand außerhalb von Niedersachsen überhaupt gekannt hat. Da war er nämlich noch Innenminister in Niedersachsen. Man kann das Video zu dieser Trauerfeier auch heute noch auf YouTube gucken. Und es berührt einen. Auch deshalb, wenn man weiß, dass die Familien von Jasmin und Alex mit dabei waren.
Ja, die Familien, die haben wir auch angefragt. Sie wissen also, dass wir an diesem Podcast hier arbeiten. Aber auf unsere Anfragen haben sie nicht reagiert. Die Familien von Jasmin und Alex, die leben im Saarland. Jasmin und Alex waren Saarländer, genauso wie Andreas S. Und wir sitzen hier ja auch im Saarland, was wirklich kein großes Bundesland ist. Und hier kennt man sich einfach. Und deshalb ist es wirklich was anderes, ob man zum Beispiel in Berlin sitzt und über diesen Fall spricht, der wirklich weit weg von einem ist, oder ob man selbst hier direkt um die Ecke wohnt. Man muss sich ja, also das wollen wir auch auf jeden Fall tun hiermit, bei dieser Sache wirklich einfach mal ehrlich machen. Was wir hier mit so einem True Crime Podcast, also einem wahren Kriminalfall machen, das ist einfach wirklich eine riesige Belastung, die wir den Menschen zumuten, die durch ein Verbrechen einen geliebten Menschen verloren haben.
Ja, und wir haben ja eine ganze Menge Leute angerufen, wir haben auch eine ganze Menge Briefe geschrieben und wir haben sehr, sehr oft gehört, könnt ihr den Fall nicht endlich ruhen lassen? Da ist doch alles erzählt. Macht doch das Fass nicht wieder auf. Und was die Angehörigen angeht, was du ansprichst, Lukas, da haben wir uns auch gesagt, also wir werden nachfragen, aber wir werden nicht drängen. Und ich hoffe, das ist an dieser Stelle auch gelungen. Weil wir auch einfach respektieren, dass es vielleicht einfach auch zu schlimm für die Familien ist, darüber nochmal zu sprechen.
Ja, loslassen können wir den Fall am Ende aber auch nicht. Denn er geht uns alle etwas an. Es ist nicht nur die Geschichte eines schrecklichen Mordes an zwei jungen Menschen. Es ist auch die Geschichte eines Täters, der schon vor dem Polizistenmord immer wieder aufgefallen ist. Auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Und trotzdem hat ihn das nicht aufgehalten.
Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf aus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 5. Aktenkundig.
Wir haben euch jetzt schon von einigen Ereignissen erzählt, in denen Andreas S. schon vor dem Mord an den zwei Polizisten aufgefallen ist. Wir haben den Jagdunfall bei der Hasenjagd. Aber gut, dafür ist er ja verurteilt worden. Er hat seine Strafe beglichen. Das alles ist jetzt 20 Jahre her. Und damit gilt er nicht mehr als vorbestraft. Und das ist auch gut so, denn ganz ehrlich, jeder hat doch auch irgendwie eine zweite Chance verdient.
Ja, aber wir haben ja auch noch diese anderen Vorwürfe, ne? Der Vorwurf der Wilderei und dem mutmaßlichen Versuch, den Jäger, den wir Sebastian Pöhler genannt haben, zu überfahren zum Beispiel. Hier ist ja die Sache ein bisschen verzwickter. 2017 hat die Staatsanwaltschaft schon einmal deswegen ermittelt, erst nur wegen Wilderei, weil es aber nicht genug Hinweise dafür gegeben hat, dass Andreas S. tatsächlich gewildert hat, ist das Ermittlungsverfahren im Januar 2019 eingestellt worden. Es gab keinen hinreichenden Tatverdacht, heißt das im Juristendeutsch. Den gab es unter anderem auch deshalb nicht, weil mehrere Zeugen Andreas S. ein Alibi gegeben hatten. Ein offenbar falsches. Denn nach dem Polizistenmord hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken die Ermittlungen ja wieder aufgenommen. Und zwar diesmal nicht nur wegen Wilderei, sondern, das haben wir euch auch schon erzählt, diesmal auch unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Also in unseren Worten, der Versuch, Sebastian Pöhler umzufahren.
Wir haben es euch ja schon mal gesagt, am Ende hat es da kein Urteil in diesem Fall gegeben, weil einfach schon ein Urteil wegen des Polizistenmordes gefallen war. Das heißt jetzt aber auch, es gibt kein Urteil im Prozess rund um Sebastian Pöhler. Und was Andreas S. angeht, gilt die Unschuldsvermutung.
Aber aufgefallen ist Andreas S. eben trotzdem immer wieder. Und das gilt für eine ganze Menge anderer Fälle. Und die spielen sich alle vor dem Polizistenmord ab. Ein Vorwurf, das ist der hier. Andreas S. soll seine Mitarbeiter in den Bäckereifilialen nicht richtig bezahlt haben. Ihr erinnert euch, Andreas S. ist gelernter Bäckermeister. Und im Herbst 2019, da hat er mehrere Filialen hier in der Region rund um die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken und alle zusammen mit rund 90 Mitarbeitern. Und denen schuldet er offenbar Geld. Die Saarbrücker Zeitung schreibt darüber im Oktober 2019. Es geht um folgende Vorwürfe. Andreas S. soll seinen Mitarbeitern teilweise keinen Lohn gezahlt haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt uns, dass im Januar 2021 Anklage gegen Andreas S. erhoben worden ist, weil er in 93 Fällen Arbeitsentgelt veruntreut oder vorenthalten haben soll.
Es gibt noch eine andere Geschichte im Zusammenhang mit der Bäckerei. Andreas S. soll sich im April 2019 bei der Polizei gemeldet haben. Er soll Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Er selbst sagt damals, ein fünfstelliger Betrag soll geraubt worden sein, aus seiner Bäckerei. Aber die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht. 2 Jahre später erhebt sie Anklage, weil sie ihn verdächtigt, den Raubüberfall nur vorgetäuscht zu haben. Und zwar, um so Geld von der Versicherung zu bekommen. Im Artikel der Saarbrücker Zeitung, also in dem es auch um die nicht gezahlten Löhne geht, kommt das auch vor. Da heißt es, Zitat, zur Schieflage, also des Bäckereiunternehmens, habe ein Raubüberfall beigetragen, der einen Schaden im fünfstelligen Eurobereich anrichtete. Nochmal zur Einordnung. Als dieser Text in der Zeitung erscheint, gibt es die Anklage gegen Andreas S. noch nicht. Also die, in der ihm vorgeworfen wird, den Raubüberfall nur vorgetäuscht zu haben. Die Kollegen der Saarbrücker Zeitung gehen also davon aus, was Andreas S. ihnen da auch erzählt.
In keinem dieser Fälle rund um die Bäckerei, also weder bei dem Vorwurf, er habe die Mitarbeiter nicht bezahlt, noch bei dem Vorwurf, er habe eine Straftat vorgetäuscht und versucht, die Versicherung zu betrügen, ist es zu einem Gerichtsurteil gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat auch diese beiden Verfahren eingestellt, nachdem das Urteil im Polizistenmord gefallen ist. Ihr wisst es schon, das Urteil im Polizistenmord war ja mit lebenslanger Haft und besonderer Schwere der Schuld so hoch, dass es die anderen Prozesse geschluckt hat. Und das heißt auch, es gibt keinen richterlichen Beleg dafür, dass diese Vorwürfe stimmen.
Was wir aber definitiv wissen, Andreas S. war hoch verschuldet. Die Bäckereikette, die seine Familie ja schon mehrere Generationen geführt hat, hat er, das muss man einfach so sagen, an die Wand gefahren. Am Ende standen 2,4 Millionen Euro Schulden im Raum. Und damit gibt's noch einen Punkt, der zu einer Anklage geführt hat. Andreas S. soll das Insolvenzverfahren zu spät angemeldet haben. Deshalb hat es auch eine Anklage wegen Insolvenzverschleppung gegeben. Auch das bestätigt uns die Staatsanwaltschaft. Und auch dieses Verfahren ist eingestellt worden, nach dem Urteil im Polizistenmord.
Und noch ein Fall, den wir schon kennen, lag auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft. Und zwar der Fall der abgeschnittenen Rehköpfe. Aber hier gab es zu wenig Hinweise, die auf Andreas S. hätten schließen lassen. Also nochmal, kein hinreichender Tatverdacht. Deshalb wurde auch das Ermittlungsverfahren ohne Anklage eingestellt.
Alles in allem sind es 17 Ermittlungsverfahren, die der Staatsanwaltschaft vorgelegen haben, noch vor dem Polizistenmord. Wir haben nachgefragt, ob man bei 17 Verfahren rund um eine einzige Person nicht eine besondere Dringlichkeit sieht. Okay, 2 Anklagen hat es ja schon gegeben, aus dem Jahr 2021, Januar und April. Aber hier war der eigentliche Gerichtsprozess ja noch nicht gestartet.
Die Antwort der Staatsanwaltschaft: Die Frage ist einer pauschalen bzw. allgemeingültigen Antwort nicht zugänglich, da sich allein aus dem Umstand, dass weitere Ermittlungsverfahren anfallen, keine Rückschlüsse darauf ziehen lassen, ob tatsächlich Straftaten begangen worden sind. Also, ich übersetze das mal in meine eigenen Worte. Es ist egal, ob da 2 oder 17 Fälle auf dem Tisch liegen, weil ja bei jedem Fall erstmal angenommen werden muss, dass der Beschuldigte unschuldig ist.
Das alles war ja schon vor dem Polizistenmord bekannt. Als dann der Polizistenmord stattgefunden hat, hat die Staatsanwaltschaft ja nochmal ermittelt. Und sie ist auf noch mehr Vorfälle gestoßen, in denen Andreas S. möglicherweise gegen das Gesetz verstoßen hat. Und zwar noch einmal 38 Fälle. 38 Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren rund um Andreas S. eingeleitet hat. Darunter allein 20 wegen des Verdachts der Wilderei und 9 wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.
Musik.
Also nur, dass wir das nochmal klar kriegen, weil wir hier mit ziemlich vielen Zahlen rumwerfen. Es gab also 17 Fälle, die der Staatsanwaltschaft schon vor dem Polizistenmord vorgelegen haben. Nach dem Polizistenmord hat die Staatsanwaltschaft nochmal umfassend ermittelt und ist auf nochmal 38 Fälle gestoßen, die dann ein Ermittlungsverfahren ausgelöst haben. Und das bedeutet, alles in allem sind das 55 Ermittlungsverfahren rund um Andreas S.
Also, das müsst ihr euch mal vorstellen. 55 Vorfälle, die ja alle vor der Tat, um der es uns hier geht, dem Polizistenmord, schon stattgefunden haben.
Menschen sollen das gesehen haben, haben drüber gesprochen, es bei der Polizei angezeigt, bis ja dann auch alles am Ende bei der Staatsanwaltschaft gelandet ist. Aber das alles hat Andreas S. nicht aufgehalten. Ich sage das jetzt mal in meinen eigenen Worten. Der Täter, der zwei Polizisten getötet hat, der ist vorher aufgefallen, wo er hingekommen ist. Und wenn man sich umhört, bekommt man das Gefühl, eine ganze Menge Leute wussten das auch. Dass dieser Andreas S. es, sagen wir mal, mit dem Gesetz jetzt nicht so genau nimmt.
Ja, und jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn jemand Löhne vielleicht nicht zahlt oder wenn er die Insolvenz verschleppt oder auch einen Raubüberfall vortäuscht, um vielleicht Geld von der Versicherung zu kassieren, das sind natürlich alles keine Kavaliersdelikte. Aber man geht wahrscheinlich da jetzt nicht davon aus, dass diese Person auch jemanden töten wird. Aber es gab da ja auch die anderen Geschichten, die wir euch schon erzählt haben. Andreas S. hat einen anderen Jäger schon mal ins Gesicht geschossen. Das Gericht hat das als fahrlässige Körperverletzung bewertet. Er soll auch versucht haben, einen weiteren Jäger zu überfahren. Und auch die Geschichte mit den abgetrennten Rehköpfen, wo die Menschen uns gesagt haben, die haben sich da bedroht gefühlt, die haben das als Drohung wahrgenommen. Und trotzdem, am Ende hat er weitergemacht. Bis zum Polizistenmord.
Ja, es war einfach unfassbar, dass solche Dinge eigentlich hier auf dem Land passieren, sage ich mal. Das meinen sie wahrscheinlich, dass solche Dinge direkt vor der Haustür passieren können.
Das ist Aline Raber. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was der Polizistenmord mit der Polizei gemacht hat.
Aber das ist schon dieses Ländliche einfach und diese Idylle hat vielleicht auch einen Riss bekommen, will ich es mal so beschreiben.
Sie ist die Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz und sie ist die einzige Polizistin, die vor dem Mikrofon mit uns gesprochen hat.
Wir haben das ja ehrlich gesagt erwartet, ne? Weil Polizistinnen und Polizisten, die sind in der Regel verbeamtet und klar, bei denen geht es dann auch immer um Dinge, ja, die sie auch aus guten Gründen jetzt nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Trotzdem, wir hätten gerne mit jemandem von der Polizei in Kaiserslautern gesprochen, der damals nah dran war. Die Anfrage und ehrlich gesagt auch konkrete Antworten auf andere Fragen, die wir hatten, die hat die Polizei abgelehnt.
Ja, Nadine, ich habe auch bis heute immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass das was mit der Polizei gemacht hat. Also ich meine vor allem die Polizisten da in diesem Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern, dass es wirklich noch so belastend für die ist, dieser Polizistenmord, dass da niemand groß mit uns drüber reden will.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber Aline Raber, die hat mit uns gesprochen. Und als Gewerkschafterin ist das für sie jetzt auch ehrlich gesagt einfach eine andere Sache. Das wissen wir auch als Journalisten. Gewerkschafter können einfach offener reden mit uns. Sie kannte zwar Alex und Jasmin jetzt nicht persönlich, aber sie kennt das Polizeipräsidium Westpfalz richtig gut, weil sie da gearbeitet hat.
Also ich war damals Vorsitzende des örtlichen Personalrats, also auch von dem Bereich, der tatsächlich am Tatort war und das Ganze aufgenommen hat. Ich komme ursprünglich aus dem Kriminaldauerdienst, heißt genau die Kolleginnen und Kollegen, die das Delikt dort aufgenommen haben. Also weiß ich auch tatsächlich, ja, wie emotional hochbelastend solche Situationen sind.
Wir haben Aline Raber gebeten, uns nochmal mitzunehmen an diesen Morgen des 31. Januars 2022, wenige Stunden nachdem Andreas S. die beiden Polizisten Jasmin und Alex getötet hat.
Also ich bin wach geworden, aufgestanden, Wecker geklingelt, Handy angemacht und dann kam schon ein Anruf. Und ich habe schon gesehen, dass mehrere WhatsApp drauf sind und mehrere Anrufe. Und dann hatte ich schon gleich so ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ja, Anruf angenommen. Ja, und da hat der Kollege mir schon gesagt, was passiert ist. Ja, da musste ich mich erst setzen nochmal und dann habe ich mich fertig gemacht und zur Dienststelle und dann der Rest vom Tag, kann man sagen, ja, ist irgendwie abgelaufen wie im Film. Also man fühlt sich tatsächlich wie in einem schlechten Film. Mhm. Man kann das gar nicht greifen, man kann es auch nicht begreifen. Es ist natürlich Fassungslosigkeit, aber auch so diese Hilflosigkeit, wo man dann im ersten Moment hat, das ist schon schwierig. Und das hat man auch gesehen, sowohl vom normalen Sachbearbeiter bis hin in die obersten Führungsebenen, dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Ich habe das ja schon mal gesagt, das war wirklich hier in der ganzen Region ein riesiger Schock und ganz viele hat das wirklich berührt. Aber es ging auch über die Region hinaus.
Ja, also in ganz vielen Bundesländern hat es damals Beileidsbekundungen gegeben, sogar aus dem Ausland, aus Luxemburg, aus Frankreich. Das hat uns Aline Rabe auch erzählt.
Man hat es ja auch bundesweit mitbekommen, wie betroffen auch die Bevölkerung war von der Sache, aber auch natürlich die Polizistinnen und Polizisten, also quasi die ganze Polizeifamilie in Deutschland und auch natürlich von anderen Ländern, also europäische Länder, wo Zuschriften kamen, wo Kolleginnen und Kollegen betroffen waren, wo kondoliert wurde. Also das war schon, das habe ich in der Form vorher so noch nie erlebt gehabt.
Und da kommen wir nochmal drauf zurück, dass diese Tat eben jetzt nicht in Berlin oder in Paris passiert ist. Also eben weil der Polizistenmord in der Nähe von Kusel, also so wirklich richtig auf dem Land stattgefunden hat. Genau deshalb, glaube ich, hatten so viele das Gefühl, wenn das sogar da passiert, wo die Welt ja eigentlich noch in Ordnung ist, dann kann das überall passieren. Und für die Polizistinnen und Polizisten heißt das, es kann auch uns überall passieren.
Wir müssen noch was dazu sagen. Wir haben uns in dieser Recherche auch gefragt, ob die Tat am Ende auch deshalb so ausgegangen ist, weil sich Jasmin oder Alex oder beide vielleicht anders verhalten haben, als sie es als Polizisten in so einer Situation hätten tun müssen. Also ob sie Fehler gemacht haben, als sie auf Andreas S. getroffen sind in dieser einen Nacht. Das ist eine Frage, die hat ganz vielen Menschen, wir glauben gerade auch der Polizei, echt richtig wehgetan. Und uns ist wichtig, es geht uns nicht darum, dass die Polizisten am Ende selber schuld gewesen wären. Wer Schuld hat, ist da klar. Aber die Polizei muss für unser aller Sicherheit sorgen. Und das geht nur, wenn sie auch für ihre eigene Sicherheit sorgt. Und da ist es als Journalisten einfach unsere Pflicht, genau hinzugucken. Ist da alles richtig gelaufen? So eine richtige Antwort haben wir von der Polizei nicht gekriegt auf diese Frage. Aber wir glauben, Alex und Jasmin hätten nichts anders machen können, was diesen Ausgang verhindert hätte.
Ja, es wird zum Beispiel die Frage im Urteil auch aufgeworfen, warum Jasmin ihre Waffe jetzt nicht gezogen hat, als Andreas S. auf sie zugekommen ist. Eine Antwort gibt es darauf nicht, aber, und das ist uns wichtig, wir können nachvollziehen, dass aus dieser Situation heraus, die da stattgefunden hat, weder Jasmin noch Alex damit rechnen konnten, dass da einer der, ich sag jetzt mal, nur der Wilderei verdächtigt wird, sie plötzlich umbringt. Ja, es war klar, dass Andreas S. scharfe Waffen dabei hatte, damit hat er ja die Tiere getötet, aber mit dieser Eskalation, da konnte man einfach nicht mit rechnen.
Ja, und dazu kommt, das haben uns ja Polizisten und auch Jäger bestätigt, spätestens als Andreas S. mit dieser Thermozieleinrichtung auf seiner Waffe geschossen hat, da hatten die beiden Polizisten einfach keine Chance mehr in dieser dunklen Nacht gegen ihn.
Trotzdem hat die Polizei in Rheinland-Pfalz die Tat ausgewertet und Schlüsse draus gezogen. Unter anderem trainieren die Polizistinnen und Polizisten in ihrer Ausbildung jetzt nochmal stärker, wie sie sich bei schlechten Lichtverhältnissen verhalten können, um sich besser zu schützen. Und wir haben auch bei der saarländischen Polizei nachgefragt, die ja auch im Fall Kusel ermittelt hat und sehr stark eingebunden war. Und auch hier gab es Veränderungen. Also zum einen gehört mittlerweile zu der Ausrüstung der Polizistinnen und Polizisten auch so ein Schnittschutzschal. Also das ist so ein Schal, den legt man um den Hals, der dann eben den Hals vor Angriffen schützt. Und die Polizei im Saarland hat seit dem Polizistenmord von Kusel insgesamt 201 Polizeifahrzeuge mit solchen Dashcams ausgestattet. Also diesen Kameras, die man dann so vorne oder hinten am Auto anbringt und die dann auch aufzeichnen können. Also mit so einer Kamera hätte die Polizei sofort auch Videos vom Täter gehabt. Aber im Fall Kusel gab es die nicht. Was wir nämlich auch immer wieder in unserer Recherche von verschiedenen Seiten gehört haben, hätte Andreas S. seinen Führerschein und seinen Personalausweis nicht liegen lassen, dann wäre die Polizei vielleicht gar nicht auf ihn gekommen. Eben weil das Auto von Jasmin und Alexander keine Kameras hatte. Es gab keine Bilder von dem Täter.
Zurück zu Aline Raber, der Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz.
Würden Sie denn sagen, dass der Fall Kusel eine Zäsur war für die Polizei?
Ja, es hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, dahingehend, dass wir natürlich, das war so einschneidend, dass man im Nachgang natürlich schon viele Dinge sich überlegt hat und den Beruf vielleicht auch anders bewertet hat als vorher.
Und auch das haben wir immer wieder von Polizistinnen und Polizisten gehört. Ich meine, natürlich wissen die alle, dass ihr Beruf am Ende auch lebensgefährlich sein kann. Aber wirklich gespürt, dass es so ist, das haben die allermeisten erst mit dem Polizistenmord von Kusel.
Ja, und auch noch was anderes haben die Polizistinnen und Polizisten da noch mehr gespürt. Was vorher, glaube ich, auch vielen von uns nicht so klar war. Wir haben eben schon von dieser riesigen Betroffenheit gehört. Aus dem Ausland, von normalen Bürgern, von Kollegen, aus der Politik. Es gab aber auch die komplett andere Seite. Den Hass.
Nächstes Mal bei Im Fall Kusel.
Wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit bestehen, kann die Behörde sagen, her mit den Waffen, her mit dem Jagdschein, her mit der Waffenbesitzkarte, bis du uns das Gegenteil beweist, dass du zuverlässig bist.
Und das hat uns ehrlich gesagt fassungslos gemacht.
Es ist halt traurig. Es ist immer noch wie ein falscher Film für uns. So fühlt sich das jeden Tag aufs Neue an.
Wir haben jetzt mehrere Monate recherchiert und auch wenn wir euch den Großteil dieser Recherche ja jetzt in diesem Podcast erzählen, es gibt da noch ein paar Sachen, da würden wir ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen näher dran kommen.
Deshalb, wenn ihr noch einen Hinweis habt, einen Kontakt oder selbst eine Geschichte erlebt habt, die uns näher an den Fall Kusel bringt, dann meldet euch bei uns.
Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Das war Im Fall Kusel. Die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashemi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts.
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr aber jetzt schon alle Folgen auf einmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Im Podcast Verurteilt, der Gerichtspodcast, gibt Stories direkt aus dem Gerichtssaal. Heike Borowka, die präsentiert als langjährige Gerichtsreporterin zusammen mit ihrem Co-Host Basti Red die spannendsten Fälle und die kommen wirklich ganz frisch aus dem Gerichtssaal.
Und klar, natürlich sind das echte Fälle und echte Urteile von Serienmördern bis zu Terrornachbarn. Und Basti stellt als juristischer Laie die Fragen, die auch euch interessieren. Und deshalb erfahrt ihr auch immer wieder so ein bisschen Angeberwissen über das deutsche Rechtssystem.
Verurteilt ist mittlerweile in der 12. Staffel und alle Episoden findet ihr jetzt in der ARD Sounds App.
Den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt.